Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Gerald Knaus ist uns zugeschaltet über eine Video-App in Berlin. Soziologe und Migrationsforscher erstmal. Vielen Dank für Ihre Zeit und einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie gelten als der Kopf hinter dem EU-Türkei-Abkommen und Sie warnen schon lange vor der verheerenden humanitären Katastrophe, die ansteht, wenn das Coronavirus in den Flüchtlingslagern Einzug hält. Was hören Sie beispielsweise aktuell von dem griechischen Lager Moria auf der Insel Lesbos?
Naja, wir haben seit über einem halben Jahr schon eine extrem verschärfte humanitäre Situation dort. Viel zu viele Menschen, über 20.000. Und wir haben seit einigen Monaten, seit dem Auftreten des Virus, natürlich die zusätzliche Angst, dass Menschen, die davor schon unter unmenschlichen Bedingungen, ohne medizinische Betreuung, ohne Sicherheit, ohne adäquate Unterkunft gelebt haben, jetzt aufgrund der Umstände dicht gedrängt aneinander auf einer Insel, in der es fast keine medizinische Versorgung gäbe, ohne Möglichkeit, sich voneinander fernzuhalten, dass diese Situation jetzt dazu führt, dass hier russisches Roulette gespielt wird. Wenn der Virus diese Menschen erreicht, das ist bis jetzt in Moria zum Glück noch nicht der Fall gewesen, dann sagen alle Ärzte vor Ort und alle Experten, dass wir auf eine Katastrophe zusteuern würden.
Wie sieht denn dort eine mögliche medizinische Versorgung aktuell überhaupt aus?
Also ich war das letzte Mal auf Lesbos in diesem Lager im Dezember 2018. Da waren weniger als halb so viele Menschen und es gab damals schon viel zu wenig Ärzte. Es gab überhaupt keine Psychiater und es gab sehr viele Menschen mit Bedürfnissen. Heute ist es noch schlimmer. Wir haben einige Nichtregierungsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen. Wir haben einige Ärzte vom griechischen Staat bereitgestellt. Wir haben das kleine Spital in Mytilini auf der Insel Lesbos, aber es ist, fehlt an allem und ist sicherlich unter normalen Zuständen zu wenig und in Zeiten einer Pandemie vollkommen unzureichend.
Es gibt ja gerade auch die dringende Bitte und den Aufruf von Ärzte ohne Grenzen, dass Hochrisikogruppen sofort evakuiert werden müssten. Als jemand, der sich mit Migrationskonzepten beschäftigt, hätten Sie eine Idee, wohin die Flüchtlinge jetzt aktuell evakuiert werden könnten?
Also derzeit ist klar, es gibt keine Rückführungen in die Türkei, es gibt auch keine Asylverfahren, die derzeit durchgeführt werden. Das heißt, die Menschen müssten von den Inseln entweder in die sehr begrenzte Zahl von Unterkünften auf den Inseln, die derzeit gesucht werden, wo man sie vielleicht trennen kann, voneinander untergebracht werden, oder viel wahrscheinlicher und realistischer für eine größere Zahl auf das griechische Festland. Und dann ist immer noch die Frage, ob andere Länder den Griechen dabei helfen können, indem sie etwa vom griechischen Festland Leute übernehmen.
Als Soziologe und Migrationsforscher weisen Sie auf die drohende Katastrophe in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln hin. Entwicklungsminister Gerd Müller nannte das Lager Moria auf Lesbos eine Schande für Europa. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist natürlich eine Schande, denn wir haben sehr, sehr viele Menschen überall in der Welt, die heute unter diesem Virus leiden. Wir haben auch in der Europäischen Union Roma-Siedlungen in Bulgarien, wo die Menschen schrecklich unter schrecklichen Zuständen leben. Aber was wir auf Lesbos haben, ist eine Situation, bei der wir wissen, was wir tun könnten. Bei der Länder wie Griechenland natürlich, aber auch Deutschland sofort eingreifen könnten und die uns alle betrifft. Und so gesehen ist das Problem, dass wir hier durch fehlendes strategisches Denken, eine nicht durchdachte Politik in der Ägäis, auf ein zynisches Konzept setzen, nämlich weiteren Zustrom von Menschen durch unmenschliche Bedingungen abzuschrecken. Und das ist Europas nicht würdig und das geht auf Kosten dieser Menschen.
Sie entwerfen ja Migrationskonzepte. Sind Sie aktuell im Gespräch mit Regierungen, wie das Vorgehen jetzt weiter aussehen kann?
Also ich spreche die ganze Zeit mit Vertretern verschiedener Regierungen, auch internationaler Organisationen, die vor Ort sind. Menschen, die für die griechische Regierung arbeiten, Ministern, auch Menschen in der Türkei, in der EU, natürlich auch in Deutschland. Und was ich merke, ist, dass es immer noch genügend Menschen gibt, Politiker auch, Verantwortliche, die Lösungen suchen. Aber es ist ein Teufelskreis. Also die kurz zusammengefasst, die Griechen haben Angst, offensichtlich, dass in naher Zukunft eine größere Zahl von Menschen wieder aus der Türkei kommen könnte. Die Türken haben das Gefühl, dass sie von der Europäischen Union mit einer großen Zahl von Flüchtlingen, auch angesichts eines zusammenbrechenden Gesundheitssystems, alleingelassen werden. Und in der EU gibt es sehr viele, die einfach nur hoffen, dass möglichst wenige Leute aus Griechenland weiterziehen. Und aus dem eine gemeinsame Politik zu finden, die für Zielländer wie Deutschland, für Griechenland und für die Türkei, die alle zusammenarbeiten müssten, funktioniert, das bedarf politischer Führung. Und die sehe ich derzeit leider noch nicht.
Es gab ja auch einen Vorschlag, die Idee, dem UN-Flüchtlingswerk die Aufgabe zu geben, das Lager neu zu strukturieren. Das war ein Vorschlag von Entwicklungsminister Gerd Müller. Was halten Sie von so einer Idee?
Naja, man braucht natürlich ein vollkommen neues Lager mit menschenwürdigen Bedingungen, aber man kann nicht 20.000 Menschen in einem Lager auf Moria unterbringen. Da sie nicht in die Türkei zurückgebracht werden, muss die Antwort sein, sie möglichst schnell auf das Festland zu bringen. Da gibt es Platz. Griechenland ist ein Tourismusland. Es gibt über 800.000 Hotelbetten, die derzeit leer stehen, der Großteil. Wenn hier die Europäische Union das Geld, was sie hat, auf den Tisch legt, wenn internationale Organisationen den Auftrag bekommen, Hotels zu finden, wenn Deutschland sagt, wir wären auch bereit, eine beschränkte Zahl von Menschen, die jetzt auf dem Festland sind, zu übernehmen, dann ließen sich diese 35.000 Menschen, die man sofort evakuieren müsste von den Inseln, ließen sich evakuieren. Das ist eine Frage des Willens, das ginge.
Die Europäische Union will mit der Umsiedlung von unbegleiteten Minderjährigen vom Flüchtlingslager auf Lesbos beginnen. Die aktuellen Zahlen lauten so: Luxemburg nimmt 12 Kinder auf, Deutschland nimmt 50 auf. Können Sie sagen, wie diese Zahlen zustande kommen?
Das ist eine sehr berührende Geschichte, die gleichzeitig die Probleme zeigt. Es ist natürlich gut, wenn wir Kinder aufnehmen und jedes einzelne Menschenleben zählt. Aber es ist klar, dass das keine Strategie sein kann. Vor allem, weil es immer sehr, sehr schwierig und aufwendig ist, Kinder zu bewegen. Ich habe mit den Verantwortlichen vor Ort gesprochen, die auch zum Teil mit diesen jungen, unbegleiteten Minderjährigen im Kontakt sind. Und für die ist es nicht einfach, jetzt gesagt zu bekommen, ihr müsst jetzt in irgendein Land, Luxemburg, von dem sie noch nie gehört haben. Da muss man erst erklären, man muss überprüfen, dass sie keine anderen Kontakte und Familie haben. Man muss sie überzeugen, man muss sie betreuen. Das sind ja doch Kinder. Und das ist ein Aufwand, das geht nicht schnell. Und Luxemburg hat sich jetzt viele Wochen bemüht, damit am Ende 12 Kinder diese Woche nach Luxemburg kommen. Also wenn man wirklich schnell helfen will, wenn man jetzt die Katastrophe auf den Lagern für Zehntausende, darunter 14.000 Kinder, lösen will, dann wird das nicht über die, auch wie immer wünschenswert sie ist, aber um die Umsiedlung von kleinen Mengen von unbegleiteten Minderjährigen gelingen.
Man hatte, 10 EU-Staaten hatten sich ja auf die Zahl von 1.600 Kindern geeinigt. Warum ist das Ganze jetzt so ins Schleppen geraten?
Naja, das hätte in jedem Fall auch unter normalen Bedingungen lange gedauert. So etwas geht nicht schnell, weil es eben schwierig ist, Kinder umzusiedeln. Jetzt sind sehr viele EU-Staaten noch weniger bereit, etwas zu tun. Und so ist es gut, dass Deutschland vorangeht, ein Zeichen setzt. Aber die wirkliche Priorität müsste sein, alle unbegleiteten Minderjährigen von den Inseln jetzt aufs Festland zu bringen. Ja, eigentlich alle Kinder, alle Familien, alle Menschen, die dort nicht menschenwürdig und sicher sind, aufs Festland zu bringen. Und dann könnte man in aller Ruhe, in einem geregelten Verfahren, und je mehr Staaten sich beteiligen, umso besser, die am meisten schutzbedürftig sind, zu uns holen. Das wird aber in jedem Fall eine Weile dauern. Und das ist keine Alternative, jetzt eine Lösung zu finden für die Inseln.
Es gibt ja jetzt schon Widersprüche seitens des Bundesinnenministeriums und Ärzte ohne Grenzen. Denn der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen sagt, er weiß gar nicht, wie diese Zahl 50 zustande kommt. Denn sie hätten schon lange darauf hingewiesen und wiederholt Listen mit zuletzt 178 akut gefährdeten Kindern und Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen geschickt an die Regierungen. Also wie findet dort die Kommunikation statt? Haben Sie einen Einblick da rein?
Ja, also da sind, ich habe gerade heute Morgen wieder mit jemandem gesprochen, da sind natürlich einige Institutionen beteiligt. Die Griechen sind beteiligt, UNHCR, auch IOM. Aber ich halte es nicht für sinnvoll, da jetzt von außen Vorwürfe zu machen. Es ist kompliziert, es ist nicht leicht, Kinder zu bewegen. Wie gesagt, wo Luxemburg hat sich wirklich bemüht. Die wollten, und das dauert jetzt schon auch 5 Wochen oder länger. Die Antwort, die ich aus dem Bundestag gehört habe, die auch den Abgeordneten hier mitgeteilt wurde, warum es jetzt nur 50 sind, ist, dass nur 50 bereit waren. Es reicht ja nicht, eine Liste mit Namen zu haben. Man muss ja diese Kinder auch überzeugen. Man kann sie ja nicht wie ein Paket einfach ins Flugzeug setzen und in ein anderes Land verschleppen. Das ist nicht so leicht. Was man wirklich machen müsste, ist als erster Schritt, alle Kinder unter menschenwürdige Unterkünfte zu bringen. Dann wäre es nicht so schlimm, wenn es dann einige Wochen oder sogar Monate dauert, solange der Wille da ist, am Ende zu helfen.
Haben Sie auch dafür ein Konzept entwickelt, wie das aussehen kann?
Ja, ich habe vor einigen Wochen schon auch noch viel Rücksprache mit internationalen Organisationen vor Ort, um sicher zu sein, dass das auch umsetzbar und praktisch machbar ist, auch der griechischen Regierung und vielen anderen ein Konzept geschickt, wie man 35.000 Menschen jetzt von den Inseln aufs Festland bringen würde. Dass die Zahl, damit auf den Inseln nur so viele Menschen sind, die man dort menschenwürdig unterbringen kann. Von diesen 35.000 könnte man 10.000 in Hotels unterbringen. IOM in Erfahrung, die Internationale Organisation für Migration. Man könnte neue Zeltlager, die temporär für die nächsten Monate Unterkunft bieten, für nochmal 15.000. Und das wäre der Appell an Deutschland und andere Länder, man könnte 10.000 bereits heute anerkannte Flüchtlinge, die jetzt in Unterkünften von der EU bezahlt auf dem Festland sind, diese Menschen kann man sehr viel einfacher nach Europa, nach Deutschland bringen als unbegleitete Minderjährige. Man weiß ihre Identität, sie sind schutzbedürftig. Und für jeden dieser Menschen würde sofort ein Platz, eine Unterkunft frei werden, für Familien auf den Inseln.
Und Herr Knaus, was hören Sie, wie ist da eine Bereitschaft? Es gibt viele Länder, die von der Corona-Pandemie extremst betroffen sind. Wie wollen Sie die überzeugen, jetzt aktuell Flüchtlinge aufzunehmen?
Ja, ich glaube, das ist auch eine der Schlüsselfragen, dass wir hier nicht versuchen, möglichst viele Länder zu überzeugen, sondern dass die Länder, die sich in der Lage sehen, voranzugehen, es einfach tun. Deutschland ist in einer besonderen Lage. Deutschland hat erstens eine große Aufnahmebereitschaft in der Öffentlichkeit. Es gibt sehr, sehr viele Organisationen, die Kirchen, Nichtregierungsorganisationen, aber auch viele Politiker aller Parteien, Bürgermeister, die sagen, wir können Leute nehmen. Es gibt eine Sichtbarkeit dieses Problems. Es gibt zusätzlich, auch das ist ein Vorteil, das Gefühl, dass soweit es geht im Vergleich zu den Nachbarn, die Corona-Krise in Deutschland immer noch unter Kontrolle ist. Man muss natürlich die Leute, die man herbringt, in Quarantäne setzen. Man muss sicher gehen, dass hier die Krankheit nicht weitergetragen wird. Das ist im Interesse aller. Aber dann wäre das ein Signal, einfach voranzugehen. Gerade in einer Situation, in der andere Länder natürlich von der Corona-Krise derzeit viel stärker und dramatischer betroffen sind.
Sie benennen die Bereitschaft auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer auf die Vorbehalte schauen, auf die Kritik, die geäußert wird. Viele Menschen verlieren gerade ihren Job auch durch eine Pandemie in Deutschland. Da gibt es auch viele Ängste, die aktuell herrschen. Wie kann man darauf eingehen, um alles mitzunehmen und für die Flüchtlinge zu sorgen, dass sie langfristig eine Möglichkeit finden? Denn das gehört natürlich auch zu einem Konzept.
Ja, natürlich. Und man muss auch auf die Zahlen blicken. Ich meine, wir reden hier wirklich, also bei unserem Vorschlag davon, dass Deutschland in den nächsten Wochen vielleicht 5.000 Leute aufnimmt. Wenn dann andere europäische Länder mitmachen, wären es dann vielleicht 10.000. Insgesamt ist die Zahl der Asylsuchenden, die nach Deutschland kommen, aber dramatisch gefallen.
45 Anträge wurden in den vergangenen 4 Wochen gestellt, ja.
Ja, also es gab noch nie so wenige Asylanträge in den letzten 10 Jahren wie derzeit. Und hier zu sagen, dass man auch aus gesundheitlichem Interesse, man hat ja kein Interesse, dass Griechenland überfordert wird. Man hat ja kein Interesse, dass sich Menschen dann irregulär über den Balkan auf den Weg nach Deutschland machen und womöglich anstecken. Man hätte ein Interesse, in einem geordneten Verfahren eine humanitäre Katastrophe zu vermeiden und gleichzeitig mit einem Land wie Griechenland Solidarität zu zeigen.
Sie gelten als der Kopf des EU-Türkei-Abkommens. Der türkische Präsident Erdogan hatte Ende Februar erklärt, die Grenze zur EU sei offen für Flüchtlinge und andere Migranten. Ist das EU-Türkei-Abkommen damit gescheitert?
Also seit dem 29. Februar dieses Jahres existiert dieses Abkommen nicht mehr. Es war immer nur eine Presseerklärung von beiden Seiten im März 2016 angenommen. Es beruhte auf gegenseitigen Interessen. Das Interesse der Türkei war die großzügige Unterstützung von über 3 Millionen syrischen Flüchtlingen in der Türkei durch die EU. Diese Unterstützung war für einige Jahre, 4 Jahre angelegt. Und alles Geld, diese 6 Milliarden, wurden verplant bis Ende letzten Jahres. Und die Türkei hat jetzt die Herausforderung vor dem Hintergrund einer tiefen Wirtschaftskrise und der Corona-Krise, Millionen von Syrern zu unterstützen. braucht eigentlich jetzt dringender finanzielle Mittel als je zuvor. Viele dieser Syrer haben jedes Einkommen verloren, weil sie auch in Firmen irregulär gearbeitet haben, sehr, sehr viele Geld verdient haben, die jetzt nicht mehr arbeiten. Das Gesundheitswesen in der Türkei steht vor einer dramatischen Krise und die Angst, die wir jetzt auch haben müssten in der Europäischen Union, ist, dass die Situation sich für Syrer in der Türkei so verschlechtert, dass wieder sehr viele versucht sein könnten, sich auf den Weg zu machen Richtung Europa. Und da müsste man jetzt helfen. Darum brauchen wir dringend eine neue Einigung.
Ja, es geht also darum, nochmal ein neues Angebot zu machen. Diese 6 Milliarden Euro, die die Türkei bekommen hat, wo es hieß, die Summe geht nicht direkt an die Regierung, sondern an Hilfsorganisationen. Können Sie sagen, wie kontrolliert wurde, wo das Geld hingeht?
Ja, also da gibt es viele Missverständnisse. Es war immer so, dass ein Teil des Geldes natürlich auch an den türkischen Staat ging, und zwar an das Bildungsministerium und an das Gesundheitsministerium. Das ist ja auch sinnvoll. Die Türkei braucht ja, diese Zahl von Menschen ist so groß, ist größer als die Einwohnerzahl von Berlin, braucht ja Spitäler, Kliniken, Schulen, Infrastruktur. Das sind Millionen Menschen. Und die EU hat ein Interesse, dass deren Integration gut funktioniert. Jeder Syrer, der in türkischen Schulen Türkisch lernt, jede syrische Familie, die in der Türkei Zugang zum Gesundheitswesen hat, ist auch eine Familie, die sich nicht auf den Weg macht über das Mittelmeer nach Europa.
Und Herr Knaus, es gab natürlich auch Vorwürfe, ein Abkommen zu machen und dadurch Abhängigkeiten zu schaffen. Und das einem Präsidenten gegenüber, der auf dem Weg in die Autokratie ist. Diese Kritik wurde Ihnen gegenüber ja auch sehr häufig geäußert. Wie begegnen Sie der?
Ja, also jetzt, wo wir kein Abkommen mit der Türkei mehr haben, sehen wir, dass das EU-Türkei-Abkommen im Gegensatz zu dem, was viele gedacht haben, natürlich dazu führt, dass die Türkei von uns abhängig war. Denn die Türkei wollte etwas von Europa. Also gute Diplomatie besteht immer darin, dass beide Seiten ein Interesse haben. Ohne Abkommen hat die Europäische Union keinen Einfluss mehr auf die Türkei. Und auf dem Meer lassen sich keine Mauern bauen. Ohne eine Einigung mit der Türkei bleibt Griechenland entweder die Option, jeder, der sich in ein Boot setzt, kommt auf die Inseln, oder man greift zu extrem gefährlichen und illegalen Mitteln und versucht, die kleinen Boote mit Gewalt zurückzustoßen. Letzteres ist illegal und wäre das Ende der Flüchtlingskonvention. Eine größere Zahl auf die Inseln zu lassen, führt da zu einer immer größeren humanitären Katastrophe. Also wir brauchen eine Einigung. Diese Einigung im beiderseitigen Interesse führt nicht in eine Abhängigkeit. Die Abhängigkeit ergibt sich aufgrund der Geografie.
Legale Einwanderung soll erleichtert, illegale soll erschwert werden. Wir sprechen darüber mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus in SWR1 Leute. Es gibt eine Studie der Vereinten Nationen, da wurden Migranten aus afrikanischen Ländern befragt, die illegal in die Europäische Union gekommen waren. Und das waren explizit keine Kriegsflüchtlinge oder Vertriebene. Und für viele, für 60% war der Hauptgrund die ökonomische Situation. Ist das etwas, was Sie nachvollziehen können?
Ja, ich glaube, jeder kann das nachvollziehen. Aber gleichzeitig muss man einen klaren Unterschied machen zwischen denen, die gezwungen sind zu fliehen und die man nicht zurückbringen kann, weil sie in Gefahr geraten würden, also Flüchtlingen. Dafür haben wir auch Asylverfahren. Und anderen, die nicht gezwungen sind zu fliehen, die irregulär in ein Land kommen, um ihr Leben zu verbessern. Letztere ist es legitim und auch das Ziel vernünftiger Politik, dafür zu sorgen, dass sie auch nur legal einreisen. Also Möglichkeiten bieten für legale Mobilität und irreguläre Mobilität möglichst zu beschränken. Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn Marokkaner, Leute aus Bangladesch, Leute aus Gambia oder Senegal in großer Zahl nach Libyen gelockt werden, gefoltert werden, sich in Boote setzen, riskieren, im zentralen Mittelmeer zu ertrinken, die keine Fluchtgründe haben, nur weil sie denken, dass sie auf diese Art und Weise nach Europa kommen, um zu arbeiten. Das zu reduzieren, indem man etwa solche Menschen möglichst schnell wieder in ihre Heimat zurückschickt, ist das Ziel auch einer humanen Politik. Dann muss man die Menschen zwar retten, man kann Menschen nicht ertrinken lassen, man muss ihnen auch die Möglichkeit geben, einen Asylantrag zu stellen, weil wir ja sicher sein müssen, dass sie nicht verfolgt werden. Aber wir brauchen dann die Mittel, auch schnell, innerhalb von Wochen, solche Menschen zurückzuschicken und gleichzeitig ihren Heimatländern, damit sie kooperieren, Möglichkeiten anzubieten, durch legale Migration eine Alternative zu bieten.
Vielleicht können wir da mal drauf schauen auf die Zahlen, denn laut UNO gibt es fast 260 Millionen Migranten weltweit und das UN-Flüchtlingshilfswerk meldet 70 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, Konflikten und Verfolgung, so viele wie noch nie. Lässt sich sagen, haben Sie als Migrationsforscher Zahlen darüber, wie viele Menschen als wichtigste Motivation die ökonomische Situation benennen?
Also ich würde sehr davor warnen, mit diesen großen Zahlen so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Migranten, ich bin ein Migrant, ich sitze hier in Berlin und war in allen Ländern, wo ich die letzten 10 Jahre war, Migrant. Das hat mit der Wirklichkeit eines Syrers im Libanon nichts zu tun. Also man muss schon genauer hinsehen. Auch die 70 Millionen Menschen auf der Flucht, das sind tatsächlich nur 25 Millionen, die Flüchtlinge sind, also außerhalb ihrer Länder. Und davon nochmal 5 Millionen, das ist bereits die 4. Generation von Palästinensern. Viele haben mittlerweile auch die Staatsbürgerschaft, etwa von Jordanien. Das sind also auch keine klassischen Flüchtlinge. Wir bleiben also bei 20 Millionen und auch da gibt es viele, die schon seit Jahrzehnten, also schon die 2. oder 3. Generation, etwa im Iran oder in Pakistan leben. In Wirklichkeit ist die Zahl der Menschen, die in den letzten 10 Jahren geflohen sind, um die man sich wirklich dringend kümmern muss, für die heute reiche Welt, die eigentlich reicher und wohlhabender ist als je zuvor, leicht zu bewältigen. Es geht um einige Millionen. Der größte Flüchtlingskatastrophe ist Syrien. Ein Drittel aller Flüchtlinge in der Welt sind Syrer. Das heißt, hier müsste man, anstatt sich von den großen Zahlen fesseln zu lassen und ein Gefühl zu bekommen, man kann nichts tun, mit ganz konkreten Problemen beschäftigen, die lösbar sind. Wenn Europa so viele Flüchtlinge aufgenommen hätte in den letzten 10 Jahren wie die Türkei als Anteil seiner Bevölkerung, dann wären alle Flüchtlinge der Welt heute in Europa und es gäbe nirgendwo anders Flüchtlinge. Also das sind wirklich Zahlen, die man bewältigen könnte mit einer klugen Politik.
Wir wollten über legale Einwanderung sprechen, die erleichtert werden soll. Wenn man da auf die Zahlen guckt, 2018 lag der Anteil bei unerlaubt Eingereisten, die keinen Pass und Personalausweis hatten, bei 58%, 2015 noch bei 83%. Wodurch wurde das erreicht?
Ja, wir müssen immer bedenken, dass 2015 und 2016 für die gesamte Europäische Union und auch für Deutschland Ausnahmejahre waren. Und der Hauptgrund liegt auf der Hand. Wir hatten einen jahrelangen Krieg an der europäischen Grenze in Syrien. Wir hatten die größte Flüchtlingskatastrophe seit Jahrzehnten direkt an der europäischen Haustür. Und wir hatten ein Jahr, 2015, in dem 1 Million Menschen aus der Türkei nach Europa kamen. Sehr viele davon nach Deutschland. Das war kein normales Jahr und es gab in den Jahrzehnten davor nie so viele Menschen, die über das Mittelmeer kamen. Und das wird auch in der Zukunft so sein, dass weniger Menschen kommen. Der Syrienkrieg ist hoffentlich bald zu Ende. Leider wird das bedeuten, dass Millionen nicht zurückkehren können nach Syrien. Wir müssen uns also um diese Menschen weiterhin kümmern. Aber es wird nicht so sein, dass in naher Zukunft wieder Millionen nach Europa kommen.
Und wenn wir bei der legalen Einreise bleiben, es gab ja auch viel Kritik und es wurde vielfach diskutiert, ob es Chancen im Asylverfahren erhöhen würde, wenn keine Identität nachgewiesen werden kann. Haben Sie sich mit dem Thema befasst?
Naja, wir brauchen natürlich Anreize, dass sich Leute ausweisen. Der beste Weg, das zu erreichen, ist die Kooperation mit Regierungen, denn wir wissen praktischen Erfahrungen, ich war jetzt im letzten Jahr oft in Westafrika, dass zur Identifizierung von Menschen, die ihre Identität nicht nachweisen wollen, natürlich die Kooperation mit ihren Herkunftsländern essentiell ist. Der Schlüssel muss sein, dass wir legale Migration erhöhen, also wo Leute mit einem Pass, mit Identität, mit einem Visum einreisen. Da versagen wir. In den letzten 15 Jahren ist die Zahl etwa von Menschen aus dem Afrika südlich der Sahara, die legal einreisen können und ein Visum bekommen, dramatisch gefallen. Also immer weniger Menschen kriegen diese Gelegenheit. Da müssen wir ansetzen und gleichzeitig irreguläre Migration reduzieren. Dann haben wir auch immer weniger Menschen bei uns, deren Identität wir nicht kennen oder die ihre Identität vor uns verbergen. Und dann können wir auch zeigen, unseren eigenen Bürgern, dass humane Grenzen und Ordnung und Kontrolle vereinbar sind.
Ja, wurde da zu wenig debattiert? Was ist das, was Sie aus dem Jahr 2015 mitnehmen, auch in kritischer Hinsicht? Wurde zu einseitig diskutiert?
Ich glaube, wir haben zu viele Scheindebatten geführt, zu wenige Debatten auf der Grundlage von Fakten. Also Es ist einfach nicht wahr, dass man Grenzen nicht kontrollieren kann. Grenzen lassen sich kontrollieren. Die Frage ist immer, mit welchen Mitteln. Es ist auch einfach nicht wahr, dass man in Europa eine Politik haben kann, bei der Asylverfahren in manchen Ländern jahrelang dauern. Dann bricht das Recht auf Asyl irgendwann zusammen. Es stimmt aber auch nicht, dass wir einer Masseninvasion aus Afrika entgegensehen. Denn in den letzten Jahrzehnten sind im Durchschnitt nie mehr als 100, 150.000 Menschen irregulär über das Mittelmeer gekommen. Im gesamten Jahr, in die gesamte Europäische Union. Wir haben es also mit bewältigbaren Problemen zu tun, manchmal Ausnahmejahren. Und wir brauchen da eine faktenorientierte Debatte. Wir müssen klar sein, dass wenn wir das Recht auf Asyl bewahren wollen, wir dafür Ressourcen brauchen. Wir müssen klar sein, dass wenn wir den Konsens in der Öffentlichkeit, in unseren Demokratien für das Recht auf Asyl bewahren wollen, dass wir Kontrolle brauchen.
Und da ist die EU aktuell gefragt. Ich sage erstmal danke für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben unter diesen schwierigen technischen Bedingungen. Gerhard Knaus, herzlichen Dank. Alles Gute.
Dankeschön.
Eins gehört.